Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Podcast 7000. Wir schmunzeln hier schon so ein bisschen rum. Wir sehen uns nämlich heute nur auf dem Screen, weil aufgrund der aktuellen Situation sind wir nicht physisch zusammen in einem Raum, sondern sind heute zum ersten Mal alle remote unterwegs.
Ja, beim letzten Mal in der ersten Folge haben wir noch Witze darüber gemacht oder es gab Bemerkungen zumindest zum Thema Corona. Da haben wir aber alle noch zusammen im Studio gesessen. Das ist jetzt, weiß ich nicht, ungefähr einen Monat her und da war das so noch nicht absehbar. Aber wir sitzen jetzt alle tatsächlich jeder in seiner eigenen Wohnung, wie man das jetzt heute aus vielen anderen Formaten auch kennt und hoffen, dass der Sound trotzdem einigermaßen gut ist und wir uns hier ganz gut unterhalten können.
Genau. Und wir begrüßen heute in der illustren Runde, es heißt ja Coworkers Blind Date, begrüßen wir heute Patrick Koch und Dimitri Knisch. Stellt euch mal gerne einfach kurz vor. Bitte, Patrick.
Patrick Koch, ich bin Gründer vom Startup Stadtguthaben. Wir sitzen im Super 7000 natürlich und ich bin 44 und Betriebswirt.
Das klingt schön.
Hallo Patrick, herzlich willkommen.
Ja, Dimitri, was machst du?
Ja, vieles. Dimitri, 37, drei Kids, Diplompädagoge, aus Versehen, aber Geschäftsführer einer Softwarefirma geworden. Was wir machen ist, wir machen Video Recruiting, um das mal dem Kind mal einen Namen zu geben. Also Video-Interviews live zeitversetzt und bedienen damit größere Recruiting-Organisationen, also auch viele Unternehmen, die ihr kennt.
Also bist du quasi heute von uns wahrscheinlich der Erfahrenste, was Video Calls angeht.
Ja, Calls weiß ich nicht, aber grundsätzlich Thema Video sind wir doch auch nicht ganz unerfahren. Genau.
Und wahrscheinlich bist du auch jemand, der in der derzeitigen Situation auf die richtige Technik gesetzt hat. Man kann sich zumindest ungefähr schon was darunter vorstellen. Worunter ich mir jetzt noch nichts vorstellen kann, ist Stadtguthaben, was Patrick gerade vorgestellt hat.
Ja. Stadtguthaben ist auch eine Softwarefirma. Das passt schon mal zusammen. Und wir haben eine Lösung entwickelt, mit der man lokal begrenzte Guthabenkarten verwalten und abrechnen kann. Das ist die etwas formale und technische Umschreibung, die etwas emotionalere ist. Wir wollen lokalen Handel und die lokale Gastronomie retten, indem wir mit lokalen Gutscheinsystemen Kaufkraft in den Städten, in den lokalen Betrieben bilden.
Von mir vielleicht eine Verständnisfrage. Ist das das, was ich schon mal unter Groupon kennengelernt habe? Jetzt sorry, falls du diese Frage schon mal gestellt gekriegt hast. Nur ich will verstehen, was du meinst. Also quasi auf lokaler Ebene.
Ja, also ist es genau nicht.
Super.
Das ist so ein bisschen das Problem, dass dieser Begriff Gutschein, der ist halt irre ausgelutscht. Aber ja, wenn irgendwas ein Gutschein ist, dann muss man das halt leider so nennen. Unser Modell kann man eher vergleichen mit zum Beispiel mit einem Gutschein in einer Mall, wo jetzt irgendwie, weiß nicht, 30 Läden drin sind und an der Info kannst du den Gutschein kaufen und der ist in allen Läden einlösbar. So, das kennt man vielleicht. Und im Grunde genommen bauen wir die virtuelle Mall, Innenstadt und Stadtteilzentren. Da machen dann eben nicht die Douglas und Unkemöllers und H&Ms und wie sie alle heißen mit, sondern es macht Boutique Meier und Metzger Müller und Gastronomie natürlich mit. Und dieser Gutschein, der ist eben bei all denen einlösbar. Und damit das digital abgewickelt wird, haben wir eben eine Software entwickelt, wo man dann mit Apps so ein bisschen hin und her scannen und Gutscheine annehmen kann und die ganze Abrechnung erfolgt. Und die beiden Hauptanwendungsfälle sind, und da ist jetzt einer bei, da kriegen wir sogar eine Schnittstelle hin, mit Dimitri, also sozusagen Stichwort HR kommt gleich vor.
Da bin ich ja gespannt.
Genau. Also der eine Anwendungsfall hat nichts mit HR zu tun, das ist einfach Geschenkgutschein.
HR mal eben für unsere unbedarften Hörer, Human Resources, also Personalfindung. Oder ist das so einfach übersetzt?
Human Resources ist der Überbegriff, Personalfindung, Recruiting ist ein Unterbegriff.
Okay, das musst du nachher nur erklären. Ich wollte nur mal eben den Begriff.
Ja, Human Resources,
Personal. Nicht jeder was mit HR anfangen kann.
Also, Entschuldigung, die können jetzt direkt mal alle rausgehen. So. Patrick, ich wollte nicht.
Ja, alles gut. Ich war auch fast am Ende. Also die Hauptanwendungsfälle für dieses Modell sind einmal eben Geschenkgutschein. Also wenn in einer Stadt dieses Modell betreiben, jemand 60 wird, dann soll niemand mehr irgendwie einen 60-Euro Galeriekaufhof oder Salatgutschein verschenken, sondern Stadtgutschein. Und der zweite Anwendungsfall und von der wirtschaftlichen Dimension viel, viel spannender ist Einsatz als steuerfreier Sachbezug. Also das sind diese ominösen 44 Euro, die ich als Arbeitgeber jedem meiner Mitarbeiter steuerfrei jeden Monat auszahlen kann. Da gibt es riesige Anbieter, die haben wieder Verträge mit den ganzen Online-Konzernen und den ganzen großen Filialisten und wir basteln halt lokale Akzeptanznetzwerke für diese 44 Euro, damit die in der Stadt bleiben. Und in aller Regel haben wir da auch ganz gute Karten bei den Unternehmen, weil die auch alle ein Interesse daran haben, dass der eigene Standort gefördert wird und so die Geschäfte nicht wegsterben. So.
Super.
Wir reden jetzt eben nicht von Hamburg, Berlin oder Düsseldorf, sondern wir reden von so einem 40.000 Einwohnerstädtchen irgendwo am platten Land, wo irgendwie die ganzen Weltmarktführer sitzen und die zusehen müssen, dass sie da Leute hinkriegen, die für sie arbeiten.
Wie schön, die Schnittmenge. Ich hab nämlich noch überlegt, wo ist die Schnittmenge, aber eine kleine ist tatsächlich da, also eine.
Ja, die ist, glaube ich, sehr klein, weil genau, wir sprechen ja davon, der ist schon eingestellt und arbeitet da schon und kriegt wahrscheinlich in der zweiten Gehaltsrunde, dann redet er über Sachbezug. Und Dimitri muss ja erstmal zusehen, dass die überhaupt einen haben, der da arbeitet.
Okay, und das kann Dimitri vielleicht jetzt mal erklären, wie er das macht.
Vereinfacht gesagt, also wir haben so etwas Einfaches wie Live-Video-Interviews, also ähnlich, was wir gerade über Zoom machen, nur datenschutzkonform. Und wo jetzt
natürlich alle Leute ganz gute Übung bekommen.
Genau, also so etwas, aber eigentlich wer unser Kunde wird, kauft uns eigentlich wegen anderen Dingen. Und kurz gesagt ist es bei uns, bekommt A, das Unternehmen die Möglichkeit, sich bei dem Kandidaten zu bewerben. Das heißt, die können zum Beispiel Videostellenanzeigen, also beziehungsweise Videos auf ihre Stellenanzeigen einbinden, um zu zeigen, wer man ist, wer ist vielleicht der künftige Chef, wer ist der künftige Kollege. Das ist, klingt einfach, ist aber technisch nicht ganz so einfach, das vernünftig einzubinden. Und das ist etwas, was wir tun. Und du musst dir den Workflow so vorstellen, der Kandidat sieht dann dieses Video und es ist nachweislich sehr viel wahrscheinlicher, dass der sich dann bewirbt. Und auch da ermöglichen wir es den Kandidaten, sich wiederum per Video zu bewerben. Das heißt, er klickt, ich möchte jetzt ein Videobewerbungsverfahren starten, kriegt Videofragen des Unternehmens ausgespielt und kann diese dann per Video beantworten. So, und das alles funktioniert über alle Devices hinweg und diese Antworten des Kandidaten werden auch in die Bewerbermanagementsysteme der Unternehmen eingespielt. Also das heißt, unsere Kunden können quasi aus ihrem gewohnten Interface arbeiten und kriegen einfach so einen sehr effizienten persönlichen Eindruck des Kandidaten.
Die Videos von denen auf der Unternehmensseite, also der Chef, ein zukünftiger Chef, macht er das auch selber mit Smartphone und so, oder sind das eher professionalisierte?
Also es ist Teil unseres Onboardings, dass wir tatsächlich vor Ort 2-3 Stunden shooten, aber die Philosophie, die wir vermitteln, also das machen wir nur, damit die Leute starten mit einem guten Gefühl, aber grundsätzlich die Philosophie dahinter ist, wenn du Smartphone-Videos von einem Kandidaten erwartest, dann mach bitte selber kein Hochglanz-Zeitlupe-Hollywood-Video, sondern nimm auch dein Smartphone in die Hand. Das muss nicht schön sein, das musst du sein. Und das ist ja sehr individuell. Genau. Und halt auch die ganzen Inhalte, also so authentisch wie möglich.
Der Vorteil wird ja sein, dass dadurch dann die Fragen und Antworten relativ standardisiert sind, also die Vergleichbarkeit der Kandidaten auch besser ist. Aber ja, du hast natürlich überhaupt keine Möglichkeit, noch interaktiv auf den Bewerber einzugehen. Also in einem echten Bewerbungsgespräch ergeben sich ja oft Fragen erst aus dem Dialog und das ist ja da nicht möglich.
Ist das ein Problem? Schön, dass du das sagst. Das ist gleichermaßen Vor- und Nachteil, aber es ist jetzt nicht unsere Idee, dass wir das irgendwann das persönliche Gespräch ersetzen wollen, sondern tatsächlich, wir wollen quasi den ersten Schritt, die Vorauswahl verbessern. Und wie du schon sagst, Vergleichbarkeit, also das ist auch aus Personaldiagnostik bekannt, dass das mit das beste Tool ist, um gute Einstellungen zu machen, sind einfach strukturierte Interviews. Und wenn alle durch dieselbe Struktur laufen und ich nicht die Möglichkeit habe, rauszufinden, dass Silke in Wirklichkeit Schalke-Fan ist und ich die deswegen auf gar keinen Fall einstellen werde. ja, also ist nicht der Fall, sonst wären wir nicht hier. Dann hast du halt ein vernünftiges Recruiting-Verfahren. Das ist dann fair. Und so können auch mehrere Stakeholder, also sowohl die Recruiter als auch die Fachbereiche, als auch von mir aus der Betriebsrat, wenn er eingebunden ist in den Auswahlprozess, sehen dasselbe und können gemeinsam eine Entscheidung treffen. Und die ist hoffentlich so fair wie nur möglich.
Das heißt aber, ihr habt wahrscheinlich dann grundsätzlich größere Kunden als die drei Mann. Bude, ne? Gehe ich mal so davon.
Richtig. Unser kleinster Kunde ist eine 60-Mann-Bude, unser größter Kunde ist eine 320.000-Mann-Bude.
Okay. Genau.
Und im Schnitt sind es ein paar Tausend. Ja.
Da haben wir jetzt natürlich dann schon einen deutlichen Unterschied zwischen euch. Also keine neue Gemeinsamkeit, sondern
ich nehme das zurück mit der Schnittmenge, vergiss es.
Da gab es ja eine, aber in dem Punkt ist es halt jetzt doch sehr unterschiedlich. Patrick, du hast ja dann eher den wahrscheinlich eher inhabergeführten Einzelhandel oder eben die Gastronomie, wo es dann eben ja doch kleine Betriebe sind. Also 60 wird bei dir wahrscheinlich schon eine ziemlich Obergrenze sein an Mitarbeitern.
Ja, genau, 60 wäre wahrscheinlich ein sehr, sehr großes Restaurant oder sowas. Aber es ist eigentlich sogar noch anders bei uns, das habe ich eben nicht so im Detail ausgeführt. Wir sind eigentlich ein White-Label-Software-Anbieter. Das heißt, in den seltensten Fällen betreiben wir dieses Gutscheinnetzwerk selber. Das machen wir in den Städten, wo wir sitzen, also in Düsseldorf, Mönchengladbach und Hilden, hier alles, was so eine halbe Stunde entfernt ist. Da sind wir der Herausgeber, da rede ich mit den Geschäften und die onzuboarden. Auch um zu lernen, was sind so deren Schwierigkeiten, nicht, wo klappt das alles gut, also um unser eigenes System im Feld zu sehen. Aber eigentlich gehen wir zu Städten und sagen, Stadt, du möchtest doch bestimmt einen Stadtgutschein haben, beziehungsweise noch anders, in 2 von 3 Städten in Deutschland gibt es den schon, analog, also in Papierform, da geht wirklich ein Stück Papier durch alle Hände und ist sehr aufwendig in der Abwicklung. Bieten wir einfach eine Digitalisierung dieses Prozesses an. Das heißt, mein eigentlicher Kunde ist entweder die Stadt oder die Stadtmarketing-Tochter oder die Bürgergemeinschaft der Stadt.
Finde ich großartig. Auch die Idee, also A, dass ihr halt operativ am Business dran seid und selber da drin seid und auf der anderen Seite das als Weltlabel zu verkaufen und die kleinen Geschäfte zu fördern, also finde ich mega gut. Ich komme aus Dortmund. Ich habe erst am Freitag eine Bütchentour mit meinem besten Freund gemacht. Nicht, weil ich Durst hatte und die Sonne schien, sondern wirklich, weil ich ganz gezielt ganz viele kleine Kioske fördern wollte. Und finde ich gute Daten.
Hoffentlich habt ihr weit genug auseinandergestanden.
Selbstverständlich.
Damit habt ihr jetzt beide wieder die aktuelle Situation angesprochen. Ihr setzt jetzt ja beide auf Digitalisierung. Also wir hatten es ja eingangs schon gesagt, Dimitri scheint da ja dann wirklich in einem Bereich zu sein, wo zumindest der Erstkontakt zu Bewerbern dann komplett übertragungswegsfrei ist, also über Video stattfindet.
Ja.
Patrick, dein Geschäft hängt letztendlich ja davon ab, dass die Menschen dann eigentlich doch eher in den lokalen Einzelhandel gehen und eben nicht bei irgendeinem großen Giganten irgendwas bestellen. Und Gastronomie ist im Moment auch weitgehend zu. Und so wie es aussieht, wird das auch noch eine Zeit lang so bleiben.
Also unser Umsatz ist von 100% auf nahezu null im Moment geschnellt, weil in der Tat unser Modell ist abhängig von dem Volumen, was wir über die Gutscheine umsetzen. Also man kann sich das quasi vorstellen wie bei Kreditkartengebühren. Ne? Das, was über die Gutscheine abgewickelt wird, da kriegen wir einen klitzekleinen Share und sind davon abhängig, dass das eben dann großvolumig wird. Und das hat natürlich jetzt mit Mitte März oder wann das war, ist tatsächlich nahezu auf null runtergegangen. Nicht ganz auf null, weil wir in vielen Städten von Apotheken mit, die machen ein bisschen Umsatz. Kriegen wir komplett.
Andererseits gibt es ja gerade viele Bemühungen, dass man seine lokale Gastronomie jetzt schon unterstützen soll, indem man quasi jetzt schon Restaurantgutscheine kauft oder sowas. Da wäre doch euer System eigentlich genau richtig, also gerade weil ich es auch digital kaufen kann und auch eine größere Auswahl habe, oder?
Ja, nicht ganz. Also die Gutscheinmodelle, die im Moment überall beworben und aus dem Boden sprießen, das sind tatsächlich Einzelgutscheine dieses einzelnen Ladens und der kriegt sofort das Geld dafür. Also der verkauft jetzt ein Gutschein als Produkt und hat sofort die Liquidität und das ist ja das, was ihm helfen soll. In unserem Modell ist es ja immer so, dass wenn die Stadt diesen Gutschein rausgibt, hat die ein Gutscheinkonto, da liegt das Geld. Das kriegt der Laden erst, wenn jemand mit der Gutscheinkarte zu ihm einkaufen gegangen ist, also wenn der essen kann.
Ach so, das heißt, er kann auch nicht im Vorfeld schon darauf setzen, ja.
Okay. Das, was wir jetzt merken, also wir hatten tatsächlich am Anfang, ist es erstens der Umsatz eingebrochen, dass alle Sales-Termine natürlich abgesagt haben, aber bei 2 Wochen merken wir, dass die Leute anfangen, an danach zu denken. Das ist ein ganz gutes Gefühl wieder, dass die Städte nämlich sagen, ich brauche dringend so ein Instrument für die Zukunft, mit dem ich den lokalen Handel dann sozusagen auch langfristig und kontinuierlich fördern kann, und sprechen uns glücklicherweise wieder an. Also ich bin im Moment zuversichtlich, dass da jetzt eine echte Bugwelle kommt.
Bist du nicht Mitinitiator von einer Geschichte, jetzt eine Plattform, die lädenübergreifend ist? Dieses, heißt es Locals für Locals oder liege ich genau da falsch?
Ja. Das ist richtig. Also wir haben, das hat jetzt nichts mit unserem Business zu tun. Wir haben uns, wie die das alle jetzt machen, entsteht anamtlich quasi mit so einem anderen Startup zusammengetan.
Okay.
Ein paar anderen freiwilligen Helfern, die einfach dazugekommen sind und haben hier für Düsseldorf localsforlocals.de aufgebaut. Und das ist im Grunde genommen genau das. Das ist eine Plattform, da können sich jetzt, da haben wir glaube ich 180 Düsseldorfer Läden drauf, und die können ihren eigenen Gutschein verkaufen. Also das hat jetzt nichts mit unserem Stadtguthaben Wirtschaftsgutschein zu tun, sondern die, das ist eigentlich eine Vermittlungsplattform, die wir zentral bewerben, wo da jeder einzelne Laden sein
kann. Da verdient ihr jetzt aber kein Geld dran, in diesem Fall, nee, ne? Ja.
Okay. Dafür haben wir unsere gebliebene Zeit einfach versucht, einigermaßen sinnvoll
einzubringen. Ja. Wie ist das bei Dimitri? Spürst du die aktuelle Situation, oder wie spürst du die in deinem Geschäft gerade?
Wir spüren die sehr stark, aber wir leben gerade in einer dualen Wirklichkeit. Das heißt, auf der einen Seite ist bei uns auch 90% der Sales Pipeline, wenn ich das so nennen kann, von einer Woche auf die andere eingebrochen. Auf der anderen Seite aber kriegen wir so viele Anfragen wie noch nie proaktiv. Also da ruft mich mal am Freitag der Leiter Employer Branding von Aldi Nord an und sagt, du Dimitri, ich möchte Montag einen Account, Demo gibst du mir später. Ja, also da sind einfach, wie gesagt, passieren gleichzeitig die Dinge und es passieren gleichzeitig die anderen Dinge. Und worauf wir auch achten müssen, dass viele unserer Kunden auch in Liquiditätsprobleme geraten sind. Das heißt, Unternehmen wie eine AIDA, wie Lindner Hotels, die haben gerade essentielle Probleme. Und müssen natürlich gucken, dass sie erstmal die Gehälter zahlen, bevor sie irgendwelche Piefchen wie uns bezahlen, obwohl wir einen Vertrag haben. Also das tun die natürlich, aber die Priorität ist eine andere. Das heißt, wir müssen halt auch entsprechend auf den Cashflow achten. Das heißt, am Ende des Tages möchte ich mich aber wirklich nicht beschweren. Wir haben jetzt Q1 mit einem Rekordumsatz abgeschlossen. Eigentlich haben wir fast unsere Jahresvertriebsziele erreicht. Okay. Also ich will mich nicht beschweren. Trotzdem. Also wir machen aber auch sehr, sehr viel für umsonst. Also helfen zum Beispiel all unseren Kunden, haben wir alle möglichen Limitierungen, die es eventuell gegeben hat, aufgehoben. Wir haben jetzt eine Aktion mit StepStone, dass jeder StepStone-Kunde zum Beispiel kostenlos unser Tool in den nächsten 2 Monaten nutzen kann. Also wir tun da viel halt auch, um Menschen zu helfen, ihre, ich sag mal, Recruiting-Operative aufrechtzuerhalten, die auch nicht direkt unsere Kunden sind. Aber ist irgendwie auch irgendwie komisch in so einer, also wirklich massiven Krise, wo, also mir blutet das Herz, wenn ich Patrick, also ich bin selber sehr großer Fan von lokal und klein und all das, auch als Metro-Kind, so dieses Independent Business war für mich immer so eine Herzensangelegenheit. Und dann in so einer Krise irgendwie, sag mal, jetzt gut aus der Nummer rauszukommen, ist gut, aber fühlt sich komisch an. So, vielleicht kann ich das nochmal, mein Innenleben vielleicht nochmal so teilen, ja.
Ja, das ist wirklich, wirklich brutal, wie da die Schere jetzt auch auseinander geht, ne? Wo man, glaube ich, wenn man in der Theorie vorher über eine Pandemie oder über so eine Situation hätte in der Theorie nachgedacht, wie schnell diese Bezeichnung systemrelevant sich in die Branchen irgendwie, also mit welchen Branchen das verbunden ist, das hätte man am Anfang nicht gedacht. So, und da bin ich auch wirklich erstaunt. Und was ich auch ganz erschreckend finde, ist, dass die meisten systemrelevanten Berufe wie sie jetzt aktuell bezeichnet werden, sind meistens die am schlechtesten bezahlten Berufe. Und das finde ich dann völlig unabhängig jetzt von eurer Situation jetzt in der Phase. Aber das finde ich wirklich total erschreckend. Und wer davon profitiert und wer da wirklich drunter leidet, also das ist, konnte sich keiner vorstellen.
Und um das nochmal zu ergänzen, in diesen Berufen eher weiblich dominiert, muss man sagen. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, und die Kitas haben zu. Ja, großartig. Ja, also, aber auch da Fehler, natürlich, ne? Das trifft Frauen wie Männer, aber einfach, also dass diese zwei Dinge einfach zusammenkommen, das ist einfach der Wahnsinn eigentlich. Ja.
Ihr habt ja beide, beide kleine Kinder zu Hause, ne? Also ich glaube, der Dimitri dreimal so viel wie der Patrick, glaube ich. Wenn das jetzt nicht zu privat ist, schneiden wir raus.
Ja, ja, reichlich, ja, ja.
Also wenn du drei hast, dann hast du anderthalb mal so viel, würde ich sagen. Oder ja, zweimal.
Ah, du hast zwei.
Anderthalb.
Ah, entschuldige.
Ja, anderthalb.
Entschuldige.
Ah. Der zweite ist jetzt, der stört aber schon Tag. Es ist nämlich nicht mehr lange hin.
Ah. Ah. Okay, Glückwunsch. Also ja.
Okay.
Hoffentlich. Fingers crossed.
Wieder was gelernt. Ja. Wie funktioniert das für euch im Homeoffice? Also ihr seid jetzt beide wahrscheinlich auch konstant zu Hause, gehe ich mal von aus. Ne? Wie funktioniert das für euch so relativ gut, relativ schlecht? Dreht ihr kurz durch?
Ja, also ich finde, wenn man relativ davor setzt, da muss man sagen, relativ gut. Also es wäre eine katastrophale Jobsituation oder Arbeitssituation, wenn das meine Standardarbeitssituation wäre. Aber gemessen daran, dass hier ein kleines Kind rumspringt, dass hier irgendwie eine Frau rumspringt, die zwischendurch auch nochmal ein bisschen was tun muss, eigentlich ja eben einen Job hat oder ein Startup hat, wo man eben nicht von 9 bis 18 Uhr arbeitet, sondern wo man am liebsten irgendwie 12 oder 16 Stunden in Ruhe arbeiten. Besten daran, finde ich, ist das alles irgendwie noch machbar. Also wir haben es so gemacht, das Kinderzimmer gehört halt von 20 bis 8 Uhr dem Kleinen und 8 bis 20 Uhr mir. So. Kommen wir da irgendwie durch. Und ich sehe bei Dimitri im Hintergrund, das hört man natürlich, sieht man fast nicht, aber man kann es ja beschreiben, was da bei dir an der Wand ist, sieht auch so ähnlich aus.
ist eine schöne Kindertapete, ja. Ja. Genau, ja. Also bei mir, ich muss sagen, nach der ersten Woche habe ich gedacht, war wirklich schlimm. Also wie gesagt, drei kleine Kinder, zwei Leute, die jetzt verantwortungsvolle Jobs haben, in Vollzeit mehr oder weniger, oder beziehungsweise meine Frau in Teilzeit, 30 Stunden, aber ist ja auch schon Grenze an Vollzeit. Beide zu Hause, beide Prioritäten, beide To-Dos, das ist schon, und drei Kinder, die man am liebsten auch noch übers Frühjahr retten möchte, ja, also das ist natürlich Wahnsinn, also weiß nicht, kann ich nicht anders beschreiben, plus die Nächte und das alles, aber wir haben uns gut synchronisiert und haben auch entsprechende Schichtensysteme eingeführt, plus, ja, wer muss, arbeitet noch abends oder nachts und dann ist das halt so, ja. Wir haben noch vielleicht das Privileg, dass wir also auch jetzt nicht mehr ein ganz kleines Unternehmen sind. Und das heißt, das ist jetzt, also keiner ist ersetzbar, aber jeder ist ersetzbar. Und das heißt, kann da auch durchaus etwas verteilen der Situation entsprechend. Und da bin ich auch froh, dass wir das auch im Team gut regeln können.
Das ist jetzt eine Ausnahmesituation, von zu Hause zu arbeiten. Wir kennen uns ja alle aus dem Coworking-Space. Warum habt ihr euch fürs Coworking entschieden vorher?
Also damit genau diese Konstellation hier nicht entsteht. Also ich finde es schwer, wenn ich alleine weiß, da ist jemand hinter der Tür und spielt da rum und schreit manchmal Papa und so weiter. Das wenn ich es nicht höre, weil ich irgendwie Stöpsel drin habe oder Kopfhörer auf habe. Das Wissen darum, das ist immer so ein leichter Druck im Nacken.
Leichter Druck, ja.
Ja, genau. So, man hat immer das Gefühl, ach, eigentlich müsste ich jetzt da mal zeigen oder mal rausgehen. Und das ist rund Coworking komplett trennen vom privaten Umfeld und ein Arbeitsumfeld kriegen. Und ein eigenes Office macht für uns überhaupt keinen Sinn, weil wir auch an verteilten Orten sitzen. Das heißt, es gibt gar keine größere Menschenmasse, die in einem Ort zusammensitzen könnte. Deswegen ist einfach die Coworking-Logik das einzig Sinnige.
Ja. Ich arbeite in 2 Coworkings. 3 Tage die Woche haben wir quasi einen eigenen Space innerhalb des Coworkings in Super 7000 in Düsseldorf. Und mein Homeoffice verbringe ich in ein Coworking in Dortmund, aber aus demselben Grund, damit ich in Ruhe arbeiten kann. Ja, und ja, also ich persönlich schätze also die soziale Interaktion. Also das ist das, also ich finde das super.
Wo seid ihr denn eigentlich inzwischen?
Im Super 7000 in der 3. Etage, wenn du das meinst?
Genau, aber ihr habt ja da tatsächlich einen eigenen Bereich. Ich weiß gar nicht so genau, wie viele Leute bei euch beschäftigt noch umbrauchen. Das ist ja in Covid nochmal so schlecht zu sehen, wer da wohin gehört. Leider keine Trikots oder sowas.
Sollten wir mal drüber nachdenken.
Also wir teilen uns quasi einen größeren Space mit unseren, also wir sind eigentlich ein niederländisches Unternehmen und da ist noch ein anderes niederländisches Unternehmen und wir teilen uns quasi, die auch aus HR Tech sind, also Human Resource Technology. Und wir machen auch gemeinsam Events, gemeinsame Sachen. Wir haben Tools, die total komplementär sind. Das ist auch schön und wir verstehen uns auch persönlich prima miteinander. Deswegen, wir nennen uns HR Tech Hub NRW, kreativerweise. Und ja, also das ist das, was wir jetzt in Düsseldorf haben. Und unser komplettes Team von Cameo ist auch nur tatsächlich an 3 Tagen in der Woche da. Wir haben einfach fixe Homeoffice-Tage festgelegt, jetzt, die ich in einem anderen Coworking verbringe, aber die anderen eben zu Hause. Und ja, also deswegen, also dieses Remote-Work ist jetzt für uns wirklich nichts Neues, auch mit den Kollegen aus den Niederlanden. Aber natürlich in der Intensität. Also ich freue mich schon wirklich auf diesen Montag, wenn ich wieder da bin. Also.
Ja, Anfang Mai spätestens kehrt, glaube ich, wieder so ein bisschen Normalität ein.
Sagt man so.
Heute, ja, sagt man so, wie wir heute ja. Wir haben heute den 15. April. Also Stefan und ich haben schon gesagt, wir müssen eigentlich in der aktuellen Situation ab und zu das Datum sagen, weil sich die Lage so schnell verändert, die Zustände. Ja. Deswegen, wenn man jetzt in 1-2 Wochen oder in ein paar Wochen den Podcast hört, dann sieht das schon wieder alles ganz anders aus. Ja.
Ein Zeitdokument.
Ja. Ja, stimmt, ja, die Zukunft ist unsicher. Gehen wir mal zurück in die Vergangenheit. Wo kommt ihr denn her? Habt ihr vorher andere selbstständige Tätigkeiten schon gemacht oder seid ihr aus angestellten Situationen in eure Startups gekommen oder?
Also ich denke mal, ich habe so einen normalen und langweiligen Lebenslauf vorher gehabt und so einen steten Lebenslauf, aber wenn man den dann so erzählt, ist ja doch auch so ein bisschen sprunghaft. Also ja, ich habe zum Anfang gesagt, ich bin BWLer, wo alle so gekichert haben, warum auch immer.
Nimm das nicht persönlich.
Ich habe lange diesen klassischen Weg gemacht. Ich war 6 Jahre Unternehmensberater in der Beratung, also externen Beratung. Das gleiche nochmal 6 Jahre auf Unternehmensseite, interne Beratung. Und dann kamen quasi die ganzen Gründungsversuche. Also vor Stadtguthaben gab es einen weiteren, der hatte mit AdTech zu tun, also mit Advertising Technology, wie sagt man das?
Also siehst du, wusste ich auch noch nicht.
Mobile Werbung, so genau. Haben wir auch nicht hingekriegt. Und dann Stadtguthaben. Also es war schon vor allen Dingen im Gründungsbereich schon ein echter Trial and Failing Error dabei.
Es war auch das gleiche Team.
Das war das gleiche Team. Unser Team ist noch recht klein, wir sind 3, also Feste und Gründer und machen den Rest mit Freelancern im Moment und Praktikanten.
Wie lange macht ihr das schon?
Genau, das Team. Vor 15 haben wir das erste Startup gegründet.
Okay.
Also 5 Jahre schon, boah.
Und das jetzige?
Das jetzige haben wir Ende 2017 entschieden, dass wir das machen. Und haben dann auch lang entwickelt und sind mit ClickDummies durch die Gegend gelaufen, aber formal juristisch die GmbH erst seit 2019. Also wir haben jetzt ein Jahr rumgelaufen und haben immer gesagt, wir gründen in dem Moment, wo der erste Kunde sagt, ich zahle euch da Geld für, so für das, was ihr da gemacht habt. Und das war am 15. Jetzt haben wir immerhin 25 Städte. Ich habe nochmal nachgezählt. Schon gesagt haben, ich nutze das, was ihr da gebaut habt, das passt gut. Und wenn jetzt dieser doofe Break nicht gekommen wäre, dann sah es in der Tat so aus, als hätten wir das verdoppeln können dieses Jahr. Aber ich weiß nicht, ob das irgendwie noch möglich ist, das muss man irgendwie gucken. Also Pläne sind im Müll, wir nehmen jetzt einfach, was klappt.
Fangt wieder bei Null an fast, ne? Also ihr habt natürlich schon die Kontakte und ihr habt schon eine Bekanntheit, aber man muss nochmal ganz neu Anlauf nehmen, ne?
Ja, also ich, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht. Wir haben uns natürlich auch erstmal irgendwie so ein bisschen geschüttelt und gedacht, ist das jetzt gut oder schlecht für uns? Also der erste Impuls war, es ist schlecht. Aber ja, let a crisis go to waste, nicht? Da kann man auch immer was Gutes rausholen. Und was man total merkt, ist, dass das Bewusstsein für lokalen Handel, lokale Gastro und so weiter, gerade jetzt total im Kopf den Leuten ist. Also die kaufen Gutscheine von Läden, wo sie gar nicht wissen, ob es sie morgen noch gibt. So. Macht man sonst nicht. Und ich glaube, dass das eine Stimmungslage ist, nicht ewig. Wenn die Läden alle wieder aufhaben, vergessen die das auch schnell wieder. Aber das ist eine Chance, irgendwie ein 6-8-Wochen-Fenster wahrscheinlich, dass wir mit unserer Story, glaube ich, auch ganz gut anstoßen. Sozusagen überproportional gut. Vielleicht. Wir werden es sehen.
Ja, ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen, ja. Das ist eine sehr, sehr gute Initiative. Ja.
Wie lange?
Ja, so viel vom Thema abgelenkt. Es ging ja darum, was haben wir schon gemacht?
Ja, okay.
Genau, Stefan wollte in die Vergangenheit reisen, ja.
Alles klar, die Vergangenheit, ja. Also kurz, ohne langweilig, Diplompädagoge, warum Pädagoge? Ich wollte irgendwie Menschen was beibringen, aber nicht an einer Schule arbeiten, also irgendwie Richtung Weiterbildung. Bin über Umwege, also ich wollte schon immer in der HR arbeiten, aber wusste nicht so genau wo, also Personalentwicklung, aber es ist Recruiting geworden. Und wie gesagt, also einfach Diplompädagoge, also ich bin durch meinen IT-Kurs in der Schule wirklich, nur weil der Lehrer, also ich und mein bester Freund damals, wir haben dem Lehrer leid getan. Deswegen hat er uns die 4 mit dem längsten Minus der Welt gegeben. Also am Ende des Jahres gab es irgendwie so ein Abschlussding und dann nicht nur, dass wir nicht wussten, welchen Befehl wir eingeben mussten, also ja, um da irgendwas zu programmieren, wir wussten nicht mal, wo wir hinklicken müssen, um dort diesen Befehl einzugeben, den wir nicht kannten. Also jetzt mein Bezug zu der IT. Ja. Ich habe aber witzigerweise, also ich habe 2013 bei der Metro im Recruiting angefangen, als erster Inhouse-Recruiter des Konzerns in Düsseldorf und habe 2014 Cameo bei der Metro eingeführt. Und so kam mein Kontakt zu dem Unternehmen, der Technologie, den Gedanken dahinter. Und ich habe das Ding viele Jahre genutzt, wirklich einen super Kontakt zum Geschäftsführer gehabt und irgendwann die Seiten gewechselt und merke einfach, also mein Wert ist darin, den Kunden, also das operative Recruiting, Employer Branding zu verstehen, das durch, da habe ich mehrere Jahre gearbeitet. Und das ist halt der Wert, den ich bringe. So, und dann gibt es halt, also natürlich kenne ich mich jetzt technisch besser aus, plus wir haben ein großartiges Entwicklerteam. Und wenn man eine gemeinsame Sprache hat und eine Vision, wo will man hin, dann muss man mal auch kein ITler sein in einem Softwareunternehmen. Also eigentlich klingt das simpel, aber wie gesagt, hätte mir das mal einer vor 10 Jahren, 5 Jahren gesagt, hätte ich den ausgelacht. Aber es ist so gekommen, wie es ist und ich bin sehr, 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 sehr glücklich darüber.
Wie viele Mitarbeiter seid ihr jetzt aktuell? Wie groß ist euer Team?
An den beiden Standorten sind wir, glaube ich, 17 Kollegen.
Wow.
Also gar nicht viel jetzt, gemessen an dem, dass wir, also ich kann dir mal sagen, Cameo hat zum Beispiel die Metro-Gruppe gewonnen, global in 26 Ländern, da waren die 6 Mitarbeiter oder 5. Also, ne, wenn du eine gute Software hast, diese Skalierungseffekte, das ist einfach der Wahnsinn. Ja, dann holst du halt einen größeren Server. Und das Wichtigste, was du machen musst, ist tatsächlich der Support des Kunden. Das ist halt, da sind wir extrem stark drin und machen das menschlich, ohne Schnickschnack, ohne Ticketing-System. Und das ist, glaube ich, auch so unsere ganz, ganz große Stärke, wie wir uns auch behaupten können, dass wir A, wissen, was wir tun, also auch unsere Kunden verstehen und B, uns wirklich kümmern. So, und dann braucht man nicht viele Menschen, um das gut zu tun. Ja. Genau, also das zu mir vielleicht. Ja.
Ihr seid beide dann doch in diesem, um die erste Tür aufzumachen, ist es auf jeden Fall immer das persönliche Gespräch. Ne? Das ist bei euch beiden, ich weiß, dass der Patrick auch viel unterwegs ist vor Ort, wirklich in den Läden oder war, muss man jetzt gerade aktuell sagen. dass du da wirklich auf Tour warst und so Dimitri, so wie du das sagst, dass das wirklich auch so in dieses, das ist ein bisschen abgedroschen, dieses People's Business, ne? Das ist dann doch wieder, dass dann doch sehr, sehr wichtig ist, dass du eine persönliche Beziehung dazu hast und dass es nicht nur um das Produkt geht. Das finde ich auch, ich glaube, das ist gerade auch das, was mir zum Beispiel aktuell auch sehr fehlt, ne? So diese persönliche Begegnung, auch ja. Wenn es jetzt gar nicht um wirklich wichtige Dinge geht, auch wenn es nur beiläufig an der Kaffeemaschine ist oder so, dieser zufällige Schnack, den man so zwischendurch ganz einfach hält, also das ist, glaube ich, wichtiger, als ich es jetzt vorher gedacht habe. Und wie Patrick, wie du auch schon sagtest, also man hofft natürlich, dass ein Teil auch hängen bleibt nach der Situation, wenn es ein Nachher in dem Sinne geben sollte, dass so gewisse Priorisierungen sich dann doch ändern im Leben und dass der Einzelhandel dann ein bisschen anders wahrgenommen wird und dem eine größere Gewichtung gegeben wird. Ich habe heute gelesen, Amazon in Frankreich hat irgendwie, ich glaube bei Spiegel Online war das oder so, wo ich muss jetzt so an das genaue Gegenteil vom lokalen Einzelhandel denken. Bei Amazon in Frankreich gab es wohl die Vorwürfe, dass sie sich nicht um die Hygiene vor Ort der Mitarbeiter ausreichend kümmern würden. Woraufhin dann Amazon gesagt hat, so, na gut, dann was wäre denn, wenn wir jetzt einfach mal den Lieferdienst einstellen? So, also wo es dann auch so böse wird, ne? Und das ist man sich, glaube ich, der Konsequenzen gar nicht bewusst.
Und wo man sich auch kaum vorstellen kann, dass es bei Amazon an Geld scheitern sollte, dass man diesen Menschen dann die Möglichkeit nicht zur Verfügung stellt.
Um da auch, also wir müssen auch allen klar sein, dass so ein Fulfillment-Lager ziemlich automatisiert ist und dass da entweder das Ding läuft, wie es ist, oder es läuft nicht. Und da kann man vielleicht einfach nicht 3 Meter voneinander wegstehen, weil die Bänder einfach anders sind. Also ich glaube, bevor man das nicht im Detail weiß, sollte man da auch niemanden verurteilen. Und ob Amazon auch nicht an Schutzmasken kommt, das wissen wir alles nicht. Ja, aber ich glaube, man kann Amazon zurzeit nicht auch eine gewisse Systemrelevanz absprechen, ob man das will oder nicht.
Das ist
so, das wäre jetzt mein Vortrag. Das mal kurz. Ja.
Patrick, nick dazu.
Ich wollte in die gleiche Kerbe schlagen. Also selbstverständlich ist Amazon der Gegenpol zu allem, für das wir stehen. Aber ich halte es auch für die komplett falsche Logik zu sagen, irgendwie Amazon muss weg oder das ist alles schlecht, was die machen. Die haben für viele Dinge eine Berechtigung, selbstverständlich. Ist mir auch aufgefallen, es ist jetzt in der Diskussion die Begründung, warum die Leute auch immer so am lokalen Handel und Gastgewerbe hängen. Ich habe ganz selten gehört, dass sie Angst um ihre Nahversorgung haben. Ich habe auch ganz selten gehört, dass sie Angst um, dass ich Jobverlust habe. Also viele Leute kennen man nicht, die in der Gastro arbeiten oder so, sondern der Grund, warum die Menschen das erreicht, ist die Lebenswertigkeit des Viertels oder der Stadt. Cool. Die Angst, dass ihr Italiener um die Ecke verschwindet, nicht weil keine Chance mehr haben, an eine Pizza zu kommen, sondern weil das Gemütliche weg ist. Das ist eben eine große Punkt, den kann Amazon selbst mit der größten Marktmacht ersetzen. Es will keiner neben einem Logistikzentrum wohnen oder in einem reinen Wohnviertel, sondern das Flair kommt durch welche Art auch immer. Und bei mir um die Ecke ist irgendwie ein Friseur, da denkt man, das ist ja langweilig. Ja, aber der hat den irgendwie ganz nett geschmückt. Da ist ein reiner Herrenfriseur, Fußballbilder und Steve McQueen und so drin. Das sorgt für Flair, auch wenn es einfach ein Friseur ist. Deswegen glaube ich an eine totale Koexistenz, die möglich ist und die auch bleiben wird. So, also auch wenn Amazon jetzt im Zuge der Krise, ja auch alle mitkriegt, 100.000 Mitarbeiter eingestellt, 75.000 Stellen ausgeschrieben. Seit Weihnachten ist Amazon um 23 Milliarden Euro reicher geworden. Die Zahl habe ich jetzt die drei habe ich jetzt 15 Tage.
Obwohl er sich das mit seiner Ex-Frau teilen muss.
Das jetzt glaube ich nicht mehr. Das ist jetzt eins. Das ist ja schon geteilt.
Aber dafür muss er auch keine Steuern zahlen.
Genau, das ist steuerfrei. Jetzt habe ich so ein bisschen den Anknüpfungspunkt verloren, aber was ich eben ganz spannend fand, eben dieses Lanzebrechen für dieses lokale Gewerbe, geht nicht über das Versorgungsthema, sondern geht rein über dieses Lebenswertigkeitsthema. Das ist zumindest sehr klar meine Wahrnehmung. Und so, das ist, glaube ich, auch die Kerbe, in die man immer wieder schlagen muss.
Ja, und ich glaube, das sind ja auch über Jahre, wenn du den Italiener über um die Ecke ansprichst, sind ja auch Beziehungen gewachsen. Ja, das ist einer, der begrüßt dich beim Namen, fragst, ne, wann hat dir Elisa Geburtstag, was hast du ihr geschenkt? Und ne, all das, das macht das ja lebenswert, irgendwo hinzugehen. Mhm. Und ich glaube, umso mehr, denke ich, ist die Motivation da, die Menschen zu unterstützen, weil man sie kennt und schätzt und irgendwie da eine gewisse Sympathie, auch wenn sie auf eine gewisse Weise oberflächlich ist, aber es ist eine, die das Herz erwärmt. Und deswegen, ja, also ehrlich, wenn ich wüsste jetzt so, es gäbe einen Gutschein von den, was weiß ich, Kneipen, Restaurants hier, Dortmund-Gegend jetzt, wo ich zu Hause bin, ja, also ich würde es auch wirklich unterstützen und auch auf die Gefahr hin, dass ich weiß, okay, vielleicht steht ein Viertel dieser Läden nicht, aber gut, dann gebe ich das Geld woanders aus, da wo es noch ausgeben kann. Aber ich hoffe,
du sparst ja jetzt aktuell, weil du jetzt nicht extern essen gehst, ne? Du sparst ja ganz einfach auch im Moment theoretisch Geld. Du,
es gibt immer noch Lieferdienste, tatsächlich, also die gibt's ja nach wie vor. Ja, also da sind wir nicht ganz frei von, geht ja nicht anders. Patrick, ganz kurze Idee. Über uns könnte man also mit der Technologie, die wir haben, das Unternehmen sich selbst vorstellen, also quasi ihre Jobs. Theoretisch gesehen könnten sich die Lokalgewerbe sich vorstellen über ihre Plattform. Ich weiß nicht, ob du da Mehrwert drin siehst. Also einfach ne, zu sagen, hey, das ist unser Restaurant, das ist das Besondere bei uns. Keine Ahnung, als Beispiel. Ich weiß nicht, ob das irgendwie anklickbar ist. Ich weiß nicht, ob dir das in irgendeiner Form helfen kann. Kann man ja nochmal, wenn du da was siehst, dann lass uns nochmal drüber sprechen.
Ja, das finde ich, also das ist insofern eine spannende Idee, weil was wir natürlich im Moment haben, ist eine Standard-Webseite. Da ist, steht dann drauf, wer macht alles mit. Also, was weiß ich, 50 Geschäfte, alle untereinander weg. Dann kannst du anklicken, was ist Gastro und was ist Handel und was ist Dienstleistung, glaube ich, oder irgendwie so. Ne? Mhm. Und dann steht da die Öffnungszeiten und fertig. Aber das war's dann auch. Also es ist ein Telefonbucheintrag, wenn du so willst. Mhm. Wir haben ganz häufig schon überlegt, wir sind jetzt nicht auf so eine Idee gekommen, das mit so einer Software zu machen, wie ihr habt. Wir haben halt häufig schon überlegt, wie können wir irgendwie über soziale Medien, so Kurzporträts oder sowas pushen. Und natürlich fällt Video dann meist runter, weil es ein irrer Aufwand ist, hinzugehen und zu filmen.
Ne? Ja. So, das ist nicht skalierbar, wenn ich aber das können die.
Verstanden habe bei euch?
Genau, aber bei uns ist die Idee, du kannst selber was hochladen und ne, weil sei du selbst und genau. Ne, also der Giovanni sollte selber mal sagen, warum er die tollste Tomatensoße macht und genau. Mal vielleicht die Kamera in den Laden halten und das diese Videos wiederum, also unser Ding kann einen Link kreieren und das kann auch über Social Media auch geteilt werden. Also nur, dass du es mal gehört hast, können wir ja vielleicht nochmal sprechen. Ob das nicht irgendwie den Leuten helfen kann.
Das klingt super.
Weil es geht ja genau darum, um dieses Persönliche, nicht hier. Ne?
So, genau.
Warum soll man da hingehen? So, ja.
Du könntest ja sogar so ein bisschen wie so einen standardisierten Fragenkatalog, so wie die Bewerber ne? so bestimmte Fragen beantworten müssen. Kannst du das ja genauso machen für die Ladenbesitzer.
Ja, aber das ist genau das, was ich meine. Mhm. Ja. So, warum gibt es dich? Erzähl mal kurz hier, was dich antreibt und warum ist dein Laden besser als der große daneben oder keine Ahnung. So, und alle beantworten das. Es ist vergleichbar, aber dennoch individuell und super einfach. Keine Videoproduktion, kein gar nichts.
Genau, wir müssen nur sicherstellen, dass der dann nicht aus Versehen am nächsten Tag einen Job bei der Metro hat.
Du, wenn er das möchte, dann soll er dahin. Ja, Metro ist ein toller Laden. So.
Genau. Brauchen wir noch einen Sponsor für diese Folge? Ja,
Metro auch immer gesagt, Gastronomie.
Genau, Metro haben wir auch immer im Hinterkopf. Ich denke nämlich jedes Mal, die müssten ja ein großes Interesse daran haben, dass es dem Gastgewerbe gut geht.
Absolut.
Und da viel Geld reinfließt. Ja. Deswegen habe ich schon oft gedacht, ob wir die auf die Rückseite unserer Karte kleben. Aber auch da können wir ein anderes Mal drüber sprechen. Du kennst ja bestimmt noch Leute da.
Ihr kennt euch ja jetzt. Und wenn es nur dafür gut war.
Ne, also sehr gerne. Also auf jeden Fall. Also mhm. Gute Idee.
Ja, super. Dann hat unser Coworkers Blind Day zum Schluss ja doch noch gefunkt.
Es gibt ein Happy End. Oh, ich bin berührt.
In der zweiten Folge des Podcasts 7000. Ja. Und damit kommen wir eigentlich zum Ende. War ein tolles Gespräch mit euch. Danke Patrick, danke Dimitri.
Ja, danke euch.
Hoffe, dass wir uns in absehbarer Zeit im Coworking Space Super 7000 wiedersehen und da wieder jeder sich mit ganz alltäglichen, ganz anderen Sorgen befassen kann, als mit dem, was uns gerade hier umgibt, und wir wirklich auch wieder von Angesicht zu Angesicht sprechen können. Das, und wenn ihr dann erfolgreich zusammenarbeitet, machen wir vielleicht nochmal eine Ergänzungsfolge dazu.
Stimmt, gute Idee.
Sauber.
Follow-up. Sehr gut.
Aus dem Metro euch. Headquarter. Alles klar.
Der Plan steht, wunderbar. Danke euch auch, dass ihr die Zeit gefunden habt, dass wir uns hier auf etwas ungewöhnlichem Wege zusammengefunden haben. Und ich beende jetzt einfach mal, ne, die Folge und sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
Tschüss. Bis dann. Ciao.